Herfried Münkler. Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch. Gelesen von Arvid Schalle und Heiner Lenz.
Europa im 19. Jahrhundert. Könige werden abgesetzt, Fabriken sprießen aus dem Boden, immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Auf eine Revolution folgt die nächste. Und entsprechend viel ist auch im deutschen Geistesleben los. Es war die Zeit, in der sich vor allem drei geniale Denker hervortaten. Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche. Der renommierte Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker Herfried Münkler geht ihnen in seinem Buch auf die Spur. In den dazugehörigen Blinks erfährst du, wie Marx, Wagner und Nietzsche ihre Epoche sahen und erlebten. Wie standen sie zum revolutionären Geschehen um 1848-49? Wie hielten sie es mit der Religion? Wie verhielten sie sich zur Kunst? Wie zum aufkommenden Antisemitismus? Und was dachten sie eigentlich übereinander? Beginnen wir also unsere Zeitreise in das Deutschland des 19. Jahrhunderts.
Blink Nummer 1. Der Auftakt der Wagner-Festspiele. Ärgernis, Schmerz und Ernüchterung.
Wir reisen zurück in den August des Jahres 1876. Vor uns sehen wir den 48-jährigen Karl Marx, wie er in Nürnberg genervt von einem Gasthof zum anderen stapft. Er ist gerade auf der Durchreise nach Karlsbad in Böhmen, um sein chronisches Leberleiden zu kurieren. Das Problem? Wirklich alle Unterkünfte sind restlos ausgebucht. Denn in Nürnberg wimmelt es von Leuten aus aller Welt, die den Auftakt der großen Wagner-Festspiele im nahegelegenen Bayreuth miterleben möchten. Marx ärgerte sich zu dieser Zeit nicht nur über Wagner, weil er seine Reisepläne durchkreuzte. Auch sah er sich ständig mit der Frage konfrontiert, was er denn von Wagner denke. Tatsächlich hat sich Marx inhaltlich eingehend mit Wagners Werken auseinandergesetzt, das kann man immerhin seinen Briefen entnehmen. Doch mit seiner Musik konnte er sich zeitlebens nicht wirklich anfreunden. In einem Brief bezeichnete er die Festspiele nachher als Bayreuther Narrenfest. Wie aber war es andersherum? Was dachte Wagner über Marx? Wir können davon ausgehen, dass der Komponist den Kommunisten zumindest vom Namen her kannte. Jedoch hat sich Wagner nie über Marx geäußert. Zu einem persönlichen Treffen kam es auch nie. Nur in jenem Sommer des Jahres 1876, als Marx in Nürnberg weilte und Wagner in Bayreuth, streiften sich ihre Wege. Kommen wir zu dem dritten Mann im Bunde, Friedrich Nietzsche. Auch er war in diesem Sommer auf dem Weg nach Bayreuth. Nietzsche und Wagner waren eng befreundet. Oft hatte Nietzsche ihn und seine Frau Cosima in Bayreuth besucht. Zum Auftakt der Wagner-Festspiele hatte Nietzsche dann den intellektuell bedeutendsten Beitrag verfasst. In seiner Schrift »Richard Wagner in Bayreuth« prophezeite er nichts weniger als die grundlegende Reformation des Menschen und der Gesellschaft durch Wagners Kunst. Damit hatte Nietzsche für Wagner seinen Ruf als Professor aufs Spiel gesetzt, zugleich jedoch die Messlatte für die Aufführung ziemlich hochgelegt. Das konnte eigentlich nicht gut gehen. Als Nietzsche sich auf den Weg machte, war er in denkbar schlechter Verfassung. Zum einen war da seine extreme Wetterfühligkeit, die ihm rasende Kopfschmerzen bereitete. Zum anderen spürte er, dass sich zwischen ihm und Wagner ein Riss auftat. Tatsächlich schenkte Wagner ihm bei den Festspielen kaum Beachtung. Trotz Nietzsches großer Bewunderung für Wagners Musik sollten die Festspiele für ihn in schrecklichen physischen und metaphysischen Qualen enden. Auch konnten die Festspiele die hohen Erwartungen, die ja auch Nietzsche geschürt hatte, nicht erfüllen. Die Fähigkeiten der Sänger konnten den Komponisten nicht zufriedenstellen, die Bühnentechnik genügte nicht seinen Ansprüchen und das Publikum unterhielt sich den damaligen Gewohnheiten entsprechend halblaut während der Aufführung.
Im Sommer 1876 kreuzten sich also die Wege unserer drei Protagonisten in Bayern. Wagner richtete seine ersten Festspiele in Bayreuth aus, die jedoch ernüchternd ausfielen. Nietzsche verließ sie mit Seelen- und Leibesschmerzen. Und für Marx boten sie ein reisebedingtes Ärgernis, das er aus der Ferne misstrauisch verfolgte.
Übrigens, wenige Wochen nach den Festspielen kam es zwischen Nietzsche und Wagner zum endgültigen Bruch.
Blink Nummer 2. Die drei Herren und die Rolle der griechischen Mythologie.
Dass Marx Wagner so ablehnte, war nicht selbstverständlich. Immerhin hatten die beiden ziemlich viel gemeinsam. So waren etwa beide Freunde der griechischen Mythologie. Und Wagner versuchte mit seinem Opernzyklus Der Ring der Nibelungen nichts weniger, als die antike Tragödie wiederzubeleben. Und nicht nur das. Der Ring war auch Teil einer umfassenderen Kritik des modernen Staatswesens. Dessen überbordende Bürokratie verstand Wagner als Mechanismus der Unterdrückung. Wie viele andere deutsche Intellektuelle der Zeit wandte er sich dem Ideal der griechischen Polis zu. Denn im antiken Stadtstaat habe es mehr Mitbestimmung für die Bürger gegeben, der Staat habe sich zurückgehalten. So war die antike Gesellschaft für ihn ein Ideal, auf das er sich zurückbesinnen wollte. Erreichen wollte er das mit Hilfe des griechischen Mythos und dem antiken Theater. Immerhin basierten Mythen auf alten Volkserzählungen. Gewissermaßen war das Volk hier also der Künstler. So wie die Bürger des alten Athens die Politik mitgestalteten, gestaltete das Volk den Mythos und somit die Kunst. Für sein eigenes Projekt allerdings konzentrierte sich Wagner nicht auf die griechischen, sondern vor allem auf die nordischen Mythen aus dem Mittelalter, beispielsweise das Nibelungenlied. Er meinte, dass sich das deutsche Volk in diesen Mythen besser wiedererkennen könne. Friedrich Nietzsche war dabei ein wichtiger Verbündeter. Er stellte Wagners Projekt, die Antike zu erneuern, auf ein philosophisches Fundament und entwickelte es weiter. In Die Geburt der Tragödie unterscheidet er zwischen zwei gegensätzlichen Grundelementen der griechischen Kultur, dem apollinischen und dem dionysischen. Das apollinische steht dabei für intellektuelle Klarheit, das dionysische für rauschhafte Begeisterung. Für Nietzsche konnte man diesen Zwiespalt nicht logisch erklären oder gar aufheben. Das war ein Gedanke, der sich klar gegen die Aufklärung mit seinem Rationalitätsdenken richtete. Für Nietzsche war klar, wenn man sich auf die Antike zurückbesinnen möchte, muss man sich vom logischen Kausaldenken verabschieden und zum sogenannten tragischen Denken zurückkehren. Das erklärt auch, warum Nietzsche von Wagner so angetan war. Denn Wagner war für ihn jemand, dem es gelang, diese beiden Gegensätze in seinen Opern zu vereinen. Vor allem, indem er Tonkunst und Sprachkunst zu einem Gesamtkunstwerk vereinigte. Karl Marx hingegen ging das alles zu weit. Er war klar auf der Seite der Rationalisten. Der rationale Geist war für ihn entscheidend, damit gesellschaftliche Produktivkräfte freigesetzt werden und Fortschritt entsteht. An vergangene Epochen anzuknüpfen, war für ihn politisch reaktionär. Ein Versuch, hinfällige Machtverhältnisse zu konservieren.
Wir fassen zusammen. Wagner wollte in seiner Kunst die griechische Tragödie wiederbeleben. Nietzsche gab diesem Projekt sein intellektuelles Gewicht. Doch Marx sah in der Rückbesinnung auf die Vergangenheit einen Rückschritt.
In der Rückbesinnung auf die Antike und den Mythos zeigten sich klare Trennlinien zwischen Marx, Wagner und Nietzsche. Marx wollte den Mythos überwinden, während sich Wagner und Nietzsche eine Welt ohne Mythos nicht vorzustellen vermochten.
Blink Nummer 3. Die Leiden der Denker und Künstler.
Wenn man das Privatleben von Marx, Wagner und Nietzsche vergleicht, fällt eines auf. Alle drei haben ziemlich gelitten, körperlich und geistig. Und alle drei wurden durch ihre Leiden nachhaltig geprägt. Beginnen wir mit Nietzsches Krankenakte. Seit seinen Kindstagen plagten ihn krampfhafte Kopfschmerzen. Er hatte außerdem eine starke Neigung zum Melancholischen. Immerzu hatte er mit starkem seelischen Schmerz zu kämpfen. Wagner hingegen neigte zum Hypochondrischen. Außerdem litt er an einer wiederkehrenden Gesichtsrose, die insbesondere dann auftrat, wenn er in Schwierigkeiten steckte. Und Marx schließlich schmerzten große Karbunkeln, die ihn teils für Tage oder Wochen außer Kraft setzten. Doch die drei Denker interpretierten ihre Leiden durchaus unterschiedlich. Für Nietzsche wurde die Krankheit zu einem Leitmotiv in seinem philosophischen Denken. Für ihn war das Kranksein ein wichtiger Schritt, Klarheit über den Menschen und die Welt zu erlangen. Ja, Krankheit war für ihn geradezu eine Voraussetzung dafür, überhaupt philosophieren zu können. Das redete er sich zumindest ein. Nietzsche richtete aufgrund seiner physischen und seelischen Leiden den Blick immer wieder auf sich selbst. Dieser Akt der kritischen Selbstreflexion war zugleich sein Mittel und Weg zur intellektuellen Weiterentwicklung. Ein Leben ohne Leiden war für ihn ein oberflächlich gelebtes Leben. Wer intensiv leben wollte, musste leiden. Wagner war weniger introspektiv. Aber in seinem Werk findet sich der durchaus christliche Gedanke, dass das Ertragen von Schmerz und Elend die Voraussetzung zur Erlösung sei. Im Parsifal etwa sehen wir, wie der Gralskönig Amfortas von seinem irdischen Leiden erlöst werden möchte, diese dann aber letztlich ertragen muss, um den Sieg des Bösen zu verhindern. Marx wiederum wäre es nie in den Sinn gekommen, dem eigenen Schmerz einen höheren Sinn zu verleihen. Dem nüchternen Materialisten ging es nicht um Erlösung, sondern um Befreiung. Wie viel Leid und Schmerz die Menschen ertrugen, war für ihn eine rein sozioökonomische Frage. Das zeigte sich auch in seiner eigenen wirtschaftlichen Situation. Marx' Leben im Londoner Elendsviertel Soho war für lange Zeit von dringender Geldnot geprägt. Erst durch die Hilfe von Friedrich Engels verringerte sich seine finanzielle Not. Auch Wagner hatte mit Schulden zu kämpfen, bis der Bayernkönig Ludwig II. Ihn schließlich großzügig unterstützte. Die künstlerisch größenwahnsinnigen Vorstellungen mussten schließlich irgendwie finanziert werden.
Wir halten fest, Krankheit, Kritik oder finanzielle Not spielten im Leben von Marx, Wagner und Nietzsche eine große Rolle. Für Nietzsche und Wagner war Leiden ein Weg zur Erkenntnis oder Erlösung. Marx hingegen suchte die Befreiung des Menschen vom materiellen Leid.
Im Leiden Marx, Wagners und Nietzsches spiegeln sich nicht zuletzt das Sein und Bewusstsein der Zeit. Jenes Leiden war zugleich Zeichen einer modernen Welt im Umbruch, die Marx äußerlich kühl ökonomisch analysierte, während Nietzsche sie durch das Erkunden seiner inneren Schmerzen begriff.
Blink Nummer 4. Deutschland. Distanz und Euphorie.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Deutschland ein Flickenteppich von kleinen und mittelgroßen Staaten, die lose miteinander verbunden waren. Es schieden sich die Geister daran, was Deutschland überhaupt ist und was es sein solle. Die Perspektiven von Marx, Wagner und Nietzsche hätten unterschiedlicher nicht sein können. Zunächst einmal ist klar, wie man zu Deutschland steht, hängt auch davon ab, wo genau man herkommt. Marx war Rheinländer, geboren in Trier. Die Stadt zählte erst seit dem Jahr 1815 zu Preußen und pflegte seit jeher einen ausgeprägten antipreußischen Affekt. Wagner hingegen war Sachse und hatte übrigens auch einen entsprechenden Dialekt. Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte er in Franken, wo er de facto im Dienste des bayerischen Königs stand. Nietzsche schließlich wurde in Röcken im heutigen Sachsen-Anhalt geboren und lebte später in der Schweiz. Angesichts der verschiedenen Herkunft ist ein durchaus unterschiedlicher Blick auf Deutschland zu erwarten. Dabei standen sich Marx und Wagner in den Revolutionstagen der Jahre 1848 und 1849 politisch noch ganz nahe. Beide hatten sich aktiv am revolutionären Geschehen beteiligt und verbanden mit Deutschland den revolutionären Aufbruch, wohingegen Preußen für dessen Niederschlagung stand. Als Staatenloser in London entwickelte Marx ein recht kosmopolitisches Weltbild. In der Reichsgründung von 1871 sah er daher eine Gefahr, denn ein preußisch angeleiteter Nationalismus würde den Aufschwung des revolutionär-sozialistischen Bewusstseins blockieren. Ganz anders bei Wagner. Für ihn war die Reichsgründung Wasser auf den Mühlen seines aufkommenden Nationalismus. Er wollte genuin deutsche Musik komponieren. Dabei stürzte er sich allerdings auf eine abseitige und ahistorische Vorstellung dessen, was deutsch sei. Sein Bild des Deutschen definierte sich vor allem durch zwei Trenn- und Feindeslinien. Einerseits gegenüber der romanischen Welt, insbesondere Frankreich, und andererseits gegenüber dem Judentum. Hier zeigte sich Wagners deutlich ausgeprägter Antisemitismus. Ähnlich wie Wagner hegte auch Nietzsche zunächst eine starke Affinität zu Preußen. Im Jahr 1870 zog er freiwillig als Sanitäter in den Krieg gegen Frankreich, zweifelte kurze Zeit später jedoch, ob sich dieser Krieg gelohnt habe. Für ihn stand die deutsche Kultur im Mittelpunkt, die es gegen Frankreich zu schützen und zu befördern galt. Doch in der Schweiz distanzierte er sich schließlich auch immer mehr vom preußisch geprägten Deutschland. Für ihn war die deutsche Kultur die große Leidtragende der Reichsgründung.
Um es zusammenzufassen, Marx blickte in die Zukunft und verband Deutschland mit dem revolutionären Aufbruch, nicht jedoch mit Preußen. Wagner richtete seinen Blick auf die Vergangenheit und steigerte sich in eine nationale Euphorie hinein. Nietzsche zog erst für Preußen in den Krieg, ging bald jedoch auf Distanz.
Marx, Wagner und Nietzsche hatten also zutiefst verschiedene Vorstellungen von dem, was Deutschland war und was es werden sollte.
Blink Nummer 5. Religion in einer gottlosen Welt.
Im 19. Jahrhundert verklangen die Kirchenglocken, die so lange in Europa den Ton angegeben hatten. Es war eine Zeit der Religionskritik. Die Menschen hinterfragten die Kirche und verloren ihren aufrichtigen Glauben. Es mündete in Nietzsches berühmtes Diktum: Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Doch wie genau hielten es Marx, Wagner und Nietzsche mit der Religion? Marx blieb Zeit seines Lebens auf Abstand zu jeglicher Religion. Sie war für ihn wie die alte Haut einer Schlange, die es abzustreifen und hinter sich zu lassen galt. Während die Religion die Erlösung im Jenseits versprach, war es an der Zeit, die realen Verhältnisse auf Erden zu verändern und, wie Heinrich Heine es formulierte, den Himmel den Engeln und den Spatzen zu überlassen. Für Marx war Fortschritt nicht ohne Religionskritik zu haben. Denn die Religion war eine Bastion des Bestehenden, die der kommunistischen Revolution entgegenstand. Das Religiöse wurde Marx dennoch nie ganz los. Für ihn lebte es im Kapitalismus weiter. Im Kapital beschrieb er den quasi-religiösen Fetischcharakter der Ware, die nicht bloß physisches Ding sei, sondern zugleich voller, Zitat, metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken. Auch Wagner ging auf Distanz zur Kirche. Doch während Marx gerne auf alles Religiöse verzichtet hätte, sah Wagner in einer gottlosen Welt eine Leerstelle, die es zu füllen galt. Darin sah er die Aufgabe der Kunst. Sie sollte an die Stelle der Kirche treten. Freilich vermochte nicht jede Kunst, wie ein einfaches Gemälde, Gedicht oder Musikstück, die Gotteserfahrung zu ersetzen. Dies vermochte nur das Gesamtkunstwerk, das nach Wagners Vorstellung alle wichtigen Elemente zusammenführte. Text, Musik, Bild und Raumerfahrung. Das war auch der Grund, warum Wagner für seine Aufführungen ein eigenes Gebäude brauchte. Die Festspiele sollten ein Gefühl der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit vermitteln, wie es sonst religiösen Veranstaltungen eigen war. Wagners Aufführungen wurden so zu religiösen Akten und Wagner selbst zum Religionsstifter. Und tatsächlich entwickelte sich das Bayreuther Opernhaus nach Wagners Tod 1883 zu einer Art Pilgerstätte. Nietzsche wiederum glaubte nicht, den Tod Gottes mit Kunst kompensieren zu können. Vielmehr ging es darum, ein Leben ohne Gott zu ertragen. Doch anders als Marx sah Nietzsche darin eine gewaltige Herausforderung, der nur die wenigsten Menschen gewachsen waren. Denn ein Leben ohne Gott war sinnlos. Allein derjenige, der seinem Leben selbst Sinn zu verleihen vermochte, konnte in der kalten Welt der Erkenntnis Trost finden. Und dies gelang nur dem sogenannten Übermenschen.
Wir notieren: Für Marx galt es, die Religion zu überwinden und ihr Erlösungsversprechen im Diesseits zu realisieren. Wagner erkannte eine Leerstelle in der Welt ohne Gott, die nur Kunst wie die seine zu füllen vermochte. Für Nietzsche musste der Mensch zum Übermenschen werden, um ein Leben ohne Gott zu ertragen.
Während also Wagner selbst zum Religionsstifter wurde, erkannte Marx im Niedergang der Religion die Selbstbefreiung des Menschen. Für Nietzsche wiederum war der Tod Gottes das Trauma des Menschen.
Blink Nummer 6. Die Welt analysieren oder sie erzählen.
Auch wenn viele Studierende es heute anders empfinden, Marx, Nietzsche und Wagner legten großen Wert darauf, dass ihre Werke verständlich waren. Dabei unterschieden sie sich allerdings in der Wahl ihrer Mittel. Während der eine die rationale Analyse bevorzugte, legte der andere größeren Wert auf erzählerische Methoden. Schauen wir uns zunächst Marx an. Er bevorzugte das Format des längeren Zeitungsartikels. Das brachte gleich mehrere Vorteile mit sich. Einmal konnte er damit nebenbei ein wenig Geld verdienen. Andererseits aber erreichte er so auch ein breites Publikum, das er so über seine sozialistische Idee aufklären konnte. Seine Artikel erzählten von ganz konkreten Problemen, an denen er anschließend exemplarisch das Weltgeschehen erklärte. Im Kern ging es ihm jedoch um die logische Analyse. Marx wollte vermitteln, dass Geschichte nicht willkürlich geschieht, sondern Geschehnisse eine innere Struktur in sich tragen, die durch klares Denken offenbart werden kann. Auch Nietzsche schrieb für ein breites Publikum und nicht für seine Fachkollegen. Während Marx jedoch an der systematischen Argumentation festhielt, wählte der Philosoph beim Schreiben einen völlig anderen Weg. Nietzsche verabscheute alle Systematik. Der Wille zum System war für ihn ein Mangel an Rechtschaffenheit, das System selbst ein Religionsersatz. Nur der starke Denker konnte ohne System auskommen. Anstatt seine Gedanken ausführlich zu entwickeln, Einwände zu bedenken und zu diskutieren, Begründungen zu formulieren und Folgen abzuwägen, formulierte Nietzsche knappe Aphorismen. Dabei konnten sich verschiedene Gedanken widersprechen. Doch für Nietzsche war das kein Problem. Die Welt war schließlich selbst widersprüchlich. Nietzsche folgte also keiner Rhetorik der argumentativen Überzeugung. Vielmehr wollte er das Publikum durch seine Zuspitzung zum Denken anregen. Unser dritter Protagonist, Richard Wagner, war ein ausgewiesener Geschichtenerzähler und, wie wir schon gehört haben, ein besonderer Liebhaber des Volksmythos. Das Volk war für ihn zugleich Schöpfer, Fortgestalter und Rezipient des Mythos. Es war nicht die rationale Analyse, sondern die mythische Erzählung, in der die Wahrheit verborgen war. Wagner wollte dementsprechend seinen Beitrag zur Wahrheitsfindung leisten, indem er diese Geschichten auf die Bühne brachte.
Wir sehen also, Marx war ein nüchterner Analytiker, legte jedoch großen Wert auf eine erzählerische Darstellungsweise. Nietzsche verabschiedete sich vollends von jeder systematischen Analyse und schrieb in Aphorismen. Wagner schließlich wollte die Welt erhellen, indem er ihre Mythen erzählte. Blink Nummer 7. Gesellschaftsanalysen. Zwischen Bourgeoisie und Proletariat, Moral und Mittelmaß.
Mit dem Fortschreiten des 19. Jahrhunderts nahm die industrielle Revolution an Fahrt auf. Fabriken wurden aus dem Boden gestampft. Die Menschen zogen in die großen Metropolen, wo sie bald unter elenden Bedingungen lebten. Die Lebensumstände dieses neuen Proletariats waren der Ausgangspunkt seiner Gesellschaftsanalyse. Karl Marx' berühmte Grundthese lautet: Das materielle Sein bestimmt das Bewusstsein. Anders ausgedrückt, das Leben eines Menschen war vor allem dadurch determiniert, in welcher sozioökonomischen Position er sich befand. Diese Position war wiederum davon abhängig, ob man Zugriff auf gesellschaftliche Produktionsmittel hatte, also ob man etwa Fabrikbesitzer war oder vom Lohn für seine Arbeitskraft leben musste. Faktoren wie religiöse Zugehörigkeiten, kulturelle Prägungen oder Charaktereigenschaften wie Geiz oder Großzügigkeit spielten für ihn bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Wagner vertrat in dieser Hinsicht eine zu Marx direkt entgegengesetzte Position. Für ihn waren nicht die materiellen Umstände entscheidend, sondern die moralisch-psychische Disposition eines Menschen. Allen voran beschäftigte er sich mit Themen wie Neid, Gier und dem Streben nach Macht. Große Teile seines Ringzyklus handeln davon. Wagner wollte das zeigen, was Marx für irrelevant hielt. Er wollte Charaktere samt deren Tugenden und Lastern darstellen, wo Marx bloß systemisch-funktionelles Verhalten sah. So wie Marx betrieb Wagner eine Art Kapitalismuskritik, jedoch aus ganz anderer Perspektive. Dabei schimmerte allerdings auch sein hässlicher Antisemitismus durch. Denn moralisch verwerfliche Wucherzinsen und Bankiersspekulationen schrieb er Juden zu. Dazu mehr im nächsten Blink. Friedrich Nietzsche schließlich kochte sein ganz eigenes Süppchen. Die normierte Massengesellschaft war ihm ein Dorn im Auge. Wenn es nach ihm ginge, sollte jeder Mensch seine Individualität so frei wie möglich entfalten können. Der Einzelne stand für ihn über der Masse. Nietzsche fürchtete eine Gesellschaft der Mittelmäßigen, die in ihrer Masse den herausragenden Einzelnen erdrücke und somit in ihrer Mediokrität verkümmere. Dabei ging es Nietzsche stets um die Kultur und der Kampf galt der kulturellen und moralischen Diktatur der Masse. Die herausragenden Einzelnen waren wiederum nicht die Reichen und Mächtigen, sondern die, Zitat, Geistigen, ähnlich den Philosophenkönigen in Platons Grundlagenwerk Der Staat.
Kurz gesagt, für Marx hing das Gesellschaftsgeschehen von der sozioökonomischen Struktur ab, während es für Wagner dabei um Charakter und Moral ging. Nietzsche wiederum konzentrierte sich auf die Selbstbehauptung des Einzelnen in der anonymen Massengesellschaft.
Während Marx die Marktökonomie analysierte, stellte Wagner ihr eine Moralökonomie entgegen. Nietzsche schließlich fürchtete die erdrückende Moral der Masse.
Blink Nummer 8. Die europäischen Juden. Schmähungen, Feindschaft und Anti-Antisemitismus.
Im rasanten Wandel des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein Antisemitismus, der anhand einer christlichen Judenfeindschaft allein nicht zu erklären ist. Die historische Forschung zieht hier eine Trennlinie zwischen dem alten Anti-Judaismus und dem aufkommenden Antisemitismus, in den sich neue kulturelle, nationalistische und kapitalismuskritische Motive mischten. Wie positionierten sich Marx, Wagner und Nietzsche zu jüdischen Menschen oder zu den Juden, wie man damals sagte, auch um den Charakter einer homogenen und geschlossenen Gruppe zu behaupten? Karl Marx selbst entstammte einer jüdischen Familie. Sein Großvater war Rabbiner in Trier, sein Vater jedoch konvertierte zum Protestantismus und ließ auch die Kinder evangelisch taufen. Marx selbst blieb jeder Religion jedoch fern und verschrieb sich einer aufgeklärten atheistischen Weltsicht. Vor diesem Hintergrund scheint es abwegig, bei Marx irgendeine Form von Antisemitismus zu vermuten. In Marx' Werk findet sich weder latenter noch offener Antisemitismus. Im Kapital schrieb er jüdischen Menschen keine Sonderrolle im europäischen Wirtschaftsleben zu. Im Gegenteil. Wer den aufkommenden Kapitalismus mit jüdischen Menschen verbinde, so Marx, hätte den Kapitalismus völlig missverstanden. Dennoch liest man in Marx' Briefen an Friedrich Engels schmähende Äußerungen gegenüber jüdischen Menschen. Den jüdischen Anführer der Arbeiterbewegung Ferdinand Lassalle nannte Marx beispielsweise das Jüdel, Itzig gescheit oder auch Ephraim gescheit. Solche alltagsantisemitischen Ausfälle sind durchaus nicht harmlos. Allerdings ließen sie sich bei Marx immer auch auf persönliche Fehden zurückführen. Wie wir bereits wissen, war das bei Wagner völlig anders. Er lebte sein antisemitisches Ressentiment ungehemmt aus und benötigte keinen besonderen Anlass, um sich gegenüber jüdischen Menschen in Rage zu reden. So schreibt er etwa vom unwillkürlich Abstoßenden jüdischer Menschen und seiner instinktiven Abneigung diesen gegenüber. Wagner sah sie nicht nur als Angehörige einer anderen Rasse, sondern noch dazu als gierige, weltverschwörende Agenten des Kapitals. Nietzsches Haltung gegenüber jüdischen Menschen ist schließlich ambivalent. In der Zeit seiner Freundschaft mit Wagner teilte er wohl dessen antisemitische Grundeinstellung oder widersprach ihr zumindest nicht. Nach dem Bruch mit Wagner äußerte sich Nietzsche jedoch als klarer Gegner des Antisemitismus in Deutschland. Er bewunderte die jüdische Gemeinschaft für ihre unbeugsame Selbstbehauptung und verurteilte, wie sie als Sündenbock für die Übel der Gesellschaft herhalten musste. Mit einem zwinkernden Blick auf Wagner forderte er sogar, die, Zitat, antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen.
Wir sehen, Marx äußerte sich mitunter verächtlich und herabsetzend gegenüber jüdischen Menschen, ein veritabler Antisemit war er aber nicht. Wagner ließ keine Zweifel an seiner grundlegenden Abneigung gegenüber jüdischen Menschen. Nietzsches Haltung schließlich ist ambivalent. Zunächst teilte er Wagners Einstellung, verurteilte sie später jedoch aufs Schärfste.
Marx, Wagner und Nietzsche bewegten sich somit zwischen Alltagsantisemitismus, Antisemitismus und Anti-Antisemitismus.
Blink Nummer 9. Revolution in den Straßen und Revolution in der Kunst.
Klassische Komponisten sind nicht gerade als aufrührerische Revolutionäre bekannt. Doch im Jahr 1849 war Richard Wagner im Dresdner Maiaufstand ganz vorne mit dabei. Das Ziel? Die Absetzung des sächsischen Königs Friedrich August II. Nach der Niederschlagung des Aufstands musste er überstürzt in die Schweiz flüchten. Immerhin wurde er in Sachsen steckbrieflich gesucht. Wir sehen, Wagner war ein echter Revolutionär. In der Zerstörung lag für ihn ein schöpferischer Akt der Befreiung. Etwas selbstherrlich schrieb er über seine Erlebnisse in den Revolutionstagen. Ich vernichte, was besteht, und wo ich wandle, da entquillt neues Leben dem toten Gestein. Man sieht, Wagner geriet ins Schwärmen und wurde enthusiastisch. Doch die soziale Frage war bei ihm eher zweitrangig. Es ging ihm nicht um die Befreiung der Arbeiterklasse. Ganz im Gegenteil zu Karl Marx. Der wollte nichts weniger, als die kapitalistische Gesellschaftsordnung umzustürzen. Er wollte verhindern, dass die Arbeiterklasse durch die Bourgeoisie weiter ausgebeutet wird und wollte stattdessen eine, wie er es formulierte, Expropriation der Expropriateure durch die Expropriierten. Während Wagner jedoch selbst in den Straßenkampf zog, schaute sich Marx das Treiben lieber von seiner Schreibstube aus an. Anstatt aktiv mitzumischen, lieferte er den theoretischen Unterbau der sozialen Revolution. Aber noch einmal zurück zu unserem Umstürzler aus Sachsen. Was Richard Wagner im Dresdner Maiaufstand nicht gelang, holte er dafür in der Kunst nach. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass Wagner die klassische Musik revolutioniert hat. Einerseits hob er die Oper aus der Schmuddelecke der Unterhaltungsmusik und konnte sie künstlerisch wieder aufwerten. Andererseits, und weitaus bedeutender, stellte er die klassischen Regeln der Komposition auf den Kopf. Zwischen der klassischen Blüte bei Beethoven und deren Totalauflösung bei Schönberg war Wagner die wegweisende Etappe des musikalischen Fortschritts. Wagner brach mit den festen Strukturprinzipien der klassischen Komposition und eröffnete somit neue Wege, die den Verlauf der Musikgeschichte veränderten. Im Gegensatz zu Marx und Wagner war Nietzsche schließlich ein dezidierter Gegner der sozialen Revolution. Vor der Revolution graute ihm. Schließlich verhinderte sie das Grundproblem nicht, das der Philosoph in seiner Zeit sah. Ja, sie verschärfte es sogar. Die Entstehung der Massengesellschaft. Nicht der Umsturz der politischen Ordnung brachte für Nietzsche die Befreiung, sondern der Umsturz der Moral, die den Menschen in Fesseln legte und ihn seiner kreativen Kräfte beraubte. Nietzsche forderte daher die Umwertung aller Werte. Im Gegensatz zu Marx, dem es darum ging, die Welt zu verändern und nicht bloß neu zu interpretieren, war für Nietzsche die neue Interpretation der Welt bereits die eigentliche Veränderung. Die Revolution fand gewissermaßen nicht auf der Straße, sondern im Studierzimmer statt. Nicht die lauten Menschenmassen auf den Barrikaden brachten die Revolution, das taten die stillen Denker, die in ihrer Weitsicht die alte Werteordnung verwarfen.
Abschließend können wir sagen, Marx, Wagner und Nietzsche waren revolutionäre Denker. Marx' großes Umsturzprojekt war die politisch-ökonomische Gesellschaftsordnung. Wagner brach mit den Regeln der Musikkomposition. Und Nietzsche erstrebte den Sturz der Moral.
Marx, Wagner und Nietzsche. Alle drei waren getrieben vom Umsturzgedanken. Und so waren sie Kinder ihrer Zeit. Einer der turbulentesten Epochen der deutschen und europäischen Geschichte.
Hier endet unsere Reise in die Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts mit dem Buch Marx, Wagner, Nietzsche von Herfried Münkler. Fragen wir uns nochmal zum Abschluss: Welches Licht und welche Schatten hinterließen die drei großen Figuren dieser Welt im Umbruch? Marx' großes Vermächtnis ist sicherlich seine scharfe Gesellschaftsanalyse, die Licht in den dunklen Maschinenraum des Kapitalismus warf. Von Wagner bleibt die Idee des Gesamtkunstwerks, die heute beispielsweise auch Filme und TV-Serien inspiriert. Nietzsche schließlich hinterlässt uns seine ungemindert relevante Vorstellung von Freiheit, ein Ausleben individueller Bedürfnisse und Neigungen, das den Einschränkungen der Massengesellschaft entgegentritt. Doch Marx, Wagner und Nietzsche hinterließen auch Schatten. Marx wurde zum Sinnbild der Sowjetdiktatur, auch wenn er selbst unter Stalins Herrschaft wohl erschossen worden wäre. Wagner war Hitlers Lieblingskomponist. Seine Ouvertüren wurden zur Eröffnung von NSDAP-Parteitagen gespielt. Und auch Nietzsche stilisierten NS-Ideologen zum Vordenker der neuen antidemokratischen Ordnung. Direkte Verbindungslinien von Marx, Wagner und Nietzsche zu den Diktaturen des 20. Jahrhunderts lassen sich jedoch nicht aufrechterhalten. Die drei Denker wurden oft zu vereinfacht ausgelegt und zu stark politisch instrumentalisiert. Umso wichtiger, sie neu zu entdecken und wirklich zu verstehen. Und vielleicht konnten wir mit diesen Blinks ja einen kleinen Beitrag leisten. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.